Liebe Antje, meine Damen und Herren, ich darf auf Deutsch reden. Das wird der Verständlichkeit des Ganzen wahrscheinlich dienen. Wir sind am Ende eines zweiten Tages, von dem ich den zweiten Tag mitbekommen habe. Und auf dieser extrem lehrreichen Tagung konnte man schon jetzt sehen, welche Arbeit darin stecken wird, irgendwann einmal die Ebene der Wahrnehmung von Arbeit, aber auch von vielen anderen Sachverhalten in der Welt und die Ebene der Diskurse darüber auf eine kontrollierbare, begrifflich stimmige, diagnostisch reichhaltige Art und Weise zusammenzubringen. Ich bin nicht in der Lage, trotz einiger Jahre der Auseinandersetzung mit Harun Farrokis Filmen, dieses hier und jetzt und heute Abend bereits vorzuführen. Aber ich ahne, wenn ich vor allem unseren Freunden, den Filmwissenschaftlern zuhöre, ich ahne, dass es nicht mehr so lange sein wird, bis die Kulturwissenschaften Formate von Konferenzen und Formate von Tagungen gefunden haben, auf denen man zu diesen Themen echt arbeiten kann. Ich möchte stattdessen gleichsam den Kontrast zwischen den Diskursen, die wir beherrschen, und der Wahrnehmung, auf die wir uns einzulassen versuchen, eher noch verstärken, indem ich mich auf die Aufgabe konzentriere, die mir gestellt worden ist, nämlich etwas zum Verhältnis von Arbeit, Produktion und Wert aus einer soziologischen und dann auch noch spezifisch systemtheoretischen Warte zu tun. Ich möchte das in drei Punkten tun, denen ich drei Autoren als Überschriften überschrieben habe. Erstens Melville und der Confidence Man, zweitens Karl Marx und die Arbeitswerttheorie und drittens, da es um Systemtheorie gehen soll, Niklas Luhmann und das Theorem der funktionalen Differenzierung. Ich weiß nicht genau, wie weit das Confidence Game eine Figur ist, die Ihnen vertraut ist, den Literaturwissenschaftlern unter Ihnen sicherlich. Es ist die letzte große Erzählung von Herman Melville, publiziert am 1. April 1857, handelt auch von einem Geschehen am 1. April auf einem Mississippi-Steamboat, auf dem ein Confidence Man, ein Betrüger, unterwegs ist, der nach und nach viele von den Passagieren auf diesem Schiff um die ein oder anderen Wertgegenstände betrügt. Das Schöne an Confidence Games, das Interessante an Confidence Games ist, dass es Spiele, betrügerische Spiele sind, die von zwei Betrügern und einem Opfer gespielt werden. Darum geht es bei Melville. Zwei Betrüger, der erste nähert sich einem Opfer an, dem irgendeine Geschichte erzählt wird, um ihm seine Uhr abzuluxen, um ihn um eine Spende zu bitten, um dieses oder jenes zu tun, was alles in dem Roman erzählt wird. Der Betrogene merkt meistens eingelullt in den betrügerischen Diskurs zu spät, dass er betrogen worden ist, merkt, die Uhr ist weg oder etwas anderes ist verloren gegangen oder der Preis war zu niedrig, fängt an, sich aufzuregen, schaut sich um, wo ist ein Polizist, wo ist ein Nachbar, mit dem man darüber reden kann, wie schrecklich man gerade betrogen worden ist, und wird daraufhin vom zweiten Betrüger angesprochen, was ist denn los, was ist denn passiert, erzähl doch mal. Und dann erzählt er den Betrug und der zweite Betrüger hat auch eine ganze Reihe von Tricks drauf. Der Wesentliche besteht aber darin, sag einmal, und mit dieser Geschichte willst du zur Polizei gehen oder willst du zu Freunden gehen? Du machst dich ja restlos lächerlich. Sich so betrügen zu lassen, fällt ja eher auf dich zurück als auf den Betrogenen. Willst du nicht eher, ich verkürze das etwas, willst du nicht eher aus diesem Betrug, dessen Opfer du geworden bist, die Lehre ziehen, sich nie wieder so betrügen zu lassen? Nur unter dieser Voraussetzung wird die Polizei nicht alarmiert, nur unter dieser Voraussetzung macht die Kunde vom Betrug keine Runde, nur unter dieser Voraussetzung kann der erste Betrüger weiterhin auf diesem Steamboat, auf diesem Dampfschiff, in dem das Personal begrenzt ist, seine betrügerischen Runden ziehen. Irving Goffman, einer der wichtigsten Soziologen des letzten Jahrhunderts, hat fast 100 Jahre später, 1952, einen Aufsatz geschrieben, in dem es wieder um das Confidence Game geht, unter dem Titel Cooling the Mark Out. Also wie geht das, das Opfer, the Mark im Englischen, abzukühlen? Und hat die interessante Beobachtung angeschlossen, dass man die amerikanische Gesellschaft und vermutlich auch die moderne Gesellschaft insgesamt als eine beschreiben kann, die möglicherweise diese Erstbetrüger gar nicht mehr hat, aber nur aus Betrügern dieses zweiten Typs besteht. Ja, das heißt, wir werden laufend darüber beruhigt, dass wir das Gefühl haben konnten, betrogen worden zu sein und laufend aufgefordert, daraus etwas zu lernen und uns in die Gesellschaft besser einzufügen als vorher. Ich habe das Gefühl, dass das über das Verhältnis von Arbeiter und Kapitalist mehr sagt, als man in vielen Theorien finden kann. Ich habe das Gefühl, dass der Arbeiter, dem der Mehrwert abgepresst wird, vom ersten Betrüger und der dann von den Ökonomen dieser Welt, den Soziologen dieser Welt, den Kulturwissenschaftlern dieser Welt, den Politikern dieser Welt beruhigt wird im Hinblick darauf, dass ihm gesagt wird, naja, du bist betrogen worden, aber schau mal, das sind Verhältnisse, in denen du immerhin dein Auskommen gefunden hast, in denen du immerhin deine Familie ernähren kannst, in denen du immerhin, das sehen wir in diesen Filmen, in vielen Fällen eine Berufsehre, ein Sinn für Material, ein Spaß an Kollegen, ich übertreibe, entwickeln kannst, der letztlich nichts anderes bedeutet als die Voraussetzung deiner erfolgreichen Teilhabe an dieser Gesellschaft. Wenn das so ist, dass unsere Arbeitstheorien im Wesentlichen dem Theorem des Betrügers zweiter Ordnung folgen, also Beruhigungsmaßnahmen sind, und wenn das so ist, dass wir das Gefühl haben, nicht genau zu wissen, ob wir nun tatsächlich betrogen worden sind oder möglicherweise genau das verdienen, was wir verdienen, auch das ist ja eine Hypothese, die man mal in den Raum stellen kann, verdienen wir nicht wirklich das, was wir verdienen, sind nicht diejenigen, die uns angeblich auspressen, möglicherweise in einer intelligenteren Position aus den Dingen, die wir zu machen verstehen, mehr herausschlagen zu können, als wir selber das können? Auch das kann man in den Raum stellen. Ja, in dieser Situation bewegen wir uns und fragen uns laufend, was ist denn nun dran an dieser These, dass Arbeit von einem Kapital ausgebeutet wird? Der erste große Versuch auszurechnen, worin genau der Mehrwert besteht, der von Arbeitern ausgepresst und von Kapitalisten angeeignet wird, stammt von Karl Marx, der schon deswegen einen großartigen Versuch vorgelegt hat, weil er der Erste war, der wirtschaftliches Tätigsein, Arbeiten, Handeln, Managen, gut, das kommt bei ihm weniger vor, bleiben wir bei Handeln und bei Arbeiten, der Handeln und dem Arbeiten eine ausschließlich gesellschaftliche Determination zugewiesen hat. Ja, man kann Marx als denjenigen beschreiben, der die erste Gesellschaftstheorie der Arbeit geschrieben hat, also nicht mehr davon ausgeht, dass wir deswegen arbeiten, weil wir irgendwie die Knappheit der Natur bewältigen müssen, nicht mehr davon ausgeht, dass wir arbeiten, weil wir irgendwie anthropologisch so gebaut sind, dass wir es auf unserem Sessel nicht aushalten können, sondern der gesagt hat, wir arbeiten, weil wir an Gebrauchswerten interessiert sind und an diese Gebrauchswerte nur herankommen, wenn wir Tauschwerte produzieren, die für andere interessant sind, weil sie deren Gebrauchswertinteressen bedienen. Marx war also derjenige, der eine Gesellschaftstheorie des Wertes gebaut hat, die, ich würde sagen, fatalerweise für die Arbeitsmarkttheorie von Marx auf eine Differenz gesetzt hat, nämlich auf die Differenz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, mit der Konsequenz, dass der Tauschwert, der von jedem Individuum nur individuell eingeschätzt werden kann, vor dem Hintergrund der Frage, bin ich bereit, den Preis zu zahlen oder bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen, der für bestimmte Güter oder Dienstleistungen verlangt wird. Mit der Konsequenz also, dass dieser Tauschwert in individuellen Nutzenkalkülen verankert ist, die eben nicht mit Gebrauchswerten identisch gesetzt werden können, die eben nicht untereinander vergleichbar sind, die eben nicht aggregiert werden können zu so etwas wie gesellschaftlichen Wohlfahrtsvorstellungen für alle, Glücksvorstellungen für alle, sondern die dazu führen, dass das wirtschaftliche Treiben der Gesellschaft an jedem einzelnen Punkt einer Transaktion, eine Kreditaufnahme, einen Lohnvertrag, einen Kaufvertrag zu einem Gut, einer Dienstleistung, auseinanderfällt in zwei inkompatible Hälften, nämlich das Nutzenkalkül des Individuums und den Kostenaufwand, den man hat, um das entsprechende Produkt bereitzustellen. Das hat eine Reihe von ökonomischen Konsequenzen gehabt, in denen genau dieses zentrale Problem, die Nicht-Aggregierbarkeit der Gebrauchswerte und die Nicht-Aggregierbarkeit der Tauschwerte zu einer Gesamtrechnung volkswirtschaftlicher Art, wäre schön, wenn man sowas hätte, weil man dann fragen könnte, wie groß ist denn der erwirtschaftete Reichtum einer Gesellschaft und wie können wir denn diejenigen, die sich möglicherweise ausgebeutet fühlen, kompensieren für die Bereitschaft, an dem ganzen Spiel sich zu beteiligen. Wenn es eine solche Gesamt Wohlfahrt, ein solches Gesamtglück der Gesellschaft nicht gibt, nicht aggregiert errechenbar gibt, sondern nur ideologisch behauptbar gibt, dann fehlt die Möglichkeit eines ökonomischen Ausgleichs zwischen Arbeit und Kapital für die Akzeptanz der Verhältnisse flach. Dann fällt auch die Möglichkeit flach, eine Arbeitstheorie des Wertes zu formulieren, die auf gesellschaftlicher Ebene fixiert werden kann. Und darauf, drittes Kapitel, die soziologische Systemtheorie, Stichwort Niklas Luhmann, darauf versucht die soziologische Systemtheorie zu reagieren. Die reagiert auf den Verlust eines einheitlichen Maßes für den Wert insgesamt, für den Wert der Arbeit, mit der Einführung von Systemreferenzen. Das ist immer noch eine Zumutung, das ist immer noch ein Schritt, der hochgradig theoretisch vorgesteuert ist und den man sozusagen entweder studieren kann oder es lassen kann. Es ist immer noch eine Variante der Beschreibung von Gesellschaft unter anderen Varianten, aber es ist für uns, meine These heute Abend, im Zusammenhang des Versuches einer Werttheorie von Arbeit und Produktion ein interessanter Versuch. Wenn es also so ist, dass man eine allgemeine Werttheorie nicht formulieren kann, wenn das so ist, dass man sagen kann, dass die Gesellschaftstheorie des Wertes von Arbeit, die Marx versucht hat, gescheitert ist, dann muss man sich fragen, welche Systemreferenzen denn möglicherweise geeignet sind, um so etwas zu beschreiben wie die Konstitution eines Wertes. Und da gibt es, und das ist das Schöne bei Niklas Luhmann, da gibt es das kleine Einmaleins der Systemtheorie, das kann man durchdeklinieren, das werde ich Ihnen jetzt ganz kurz auch vorführen und sehen, was man daraus tun kann, damit, wie immer in allen Theorien, die wir uns anbieten können, Sie eine Entscheidung darüber treffen können, ob Sie das interessiert oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also bei Niklas Luhmann gibt es drei Angebote, Systemreferenzen zu formulieren. Die Interaktion, das ist das, was unter Anwesenden passiert, zum Beispiel gerade unter uns. Sie sehen mich, ich sehe Sie etwas schlechter, aber wir sehen, dass wir alle uns wechselseitig sehen und das steuert eine bestimmte Form der Kommunikation und der Handlung, die hier möglich ist. Die Organisation, das ist Kommunikation unter Abwesenden, die aber als Mitglieder derselben Organisation trotzdem in den Kalkül derer gezogen werden, mit denen man kooperieren kann, um an bestimmten Produkten zu arbeiten. Und dann die Gesellschaft und ihre Funktionssysteme. Ja, und gleichzeitig kann man zweitens noch eine weitere Rechnung, die Luhmann uns anbietet, nebenher führen, nämlich die Werttheorie als eine Theorie auf der Ebene des Sinnes. Was macht für wen? Welche Art von Sinn formulieren? Und hat dafür auch wieder drei Möglichkeiten. Es gibt einen sachlichen Sinn. Was taugt für mich eine Flasche Wasser, die ich hier stehen sehe? Es gibt einen sozialen Sinn, kann ich mit Ihnen über eine Flasche Wasser reden? Besser im Moment nicht. Und es gibt einen zeitlichen Sinn, vielleicht kann ich ja später auf diese Flasche Wasser zugreifen und sie dann trinken, zu der ich jetzt keine Zeit habe. Ja? Sachlich, zeitlich, sozial, jede Art von Sinn hat diese drei Dimensionen, was es natürlich wunderbar möglich macht, zu fragen, was hat denn jeweils die eine mit der anderen zu tun und wie kann es denn unter welchen Bedingungen dazu kommen, dass die sachlichen Einschätzungen differieren zwischen den Beteiligten, dass die zeitlichen Einschätzungen differieren zwischen den Beteiligten. Die einen denken in kurzen Zeithorizonten, die anderen in längeren Zeithorizonten, die dritten vielleicht gar nicht, sind spontan stattdessen. Ja, und wie wird die soziale Differenz selber gehandelt? Welche Formen, Harun hat einen wunderbaren Film darüber gedreht, ein neues Produkt, welche Formen haben wir entwickelt, um in der Arbeit und für die Arbeit die mögliche Abweichung der Einschätzung der jeweiligen Arbeitsschritte unter den Beteiligten kommunikationsfähig zu machen? Gibt es Formen von Arbeit, in denen über die Arbeitsprozesse selber ein Konflikt gewagt werden kann? Antwort natürlich ja, das nennen wir Teamproduktion. Ja? Teamproduktionen werden manchmal als Produktionen verstanden, in denen alle am selben Strick ziehen. Jeder, der mal in einem Team gesessen hat, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja. Und dass die Produktion des Produktes, und des Wertes des Produktes, um die es in Teams geht, gerade aus dieser konflikthaften Form des sich aneinander reiben Müssens, also eine antagonistische Form der Kooperation wählen zu müssen, entsteht. Gut, wenn wir diese drei, und die Sinndimensionen lasse ich für die Diskussion außen vor, wenn wir diese drei Systemreferenzen in aller Kürze durchgehen, dann kann man sagen, was ist jetzt ein Wert einer Arbeit in der Interaktion und kann dann sagen, naja, welche Interaktionen schaue ich mir an? Zum Beispiel die Interaktion der Arbeiter an einer Arbeitsstätte, zum Beispiel die Interaktion von Konsumenten von Produkten in ihren jeweiligen Familien oder in ihren Ein-Personen-Haushalten. Gut, da findet nicht viel Kommunikation statt. Oder, was bei Marx immer zu kurz kam, es gibt da zwei Themen, die bei Marx zu kurz kommen. Das Thema des Marktes, er kennt keine Märkte, und das Thema des Managements. Ja, dass zwischen Arbeit und Kapital sich im 19. Jahrhundert Hundertschaften von Leuten eingenistet haben, die nur eine einzige Aufgabe haben, nämlich das Kapital dort und die Arbeiter dort zu halten und davon profitieren, ist einer der wenigen blinden Flecken, die Marx sich in seiner Theorie geleistet hat, das heißt, die er nicht gesehen hat. Man kann auch sagen, dass Konsumenten nicht wirklich vorkommen, also Leute, die die Wahl haben, aber das war vielleicht im 19. Jahrhundert auch noch nicht so auffällig. Ja, und dann kann man sagen, der Wert, der in einer Arbeit steckt, besteht zum Beispiel darin, wie sich Arbeitskollegen untereinander, unabhängig von der Tristesse ihrer Arbeit unter Umständen, unabhängig von der Art und Weise, wie sie zu, das haben wir ja auch vielfach gesehen, ökologisch katastrophalen Verhältnissen gezwungen sind. Ja, ich denke nur an den Dry Cleaner. Man möchte nicht wissen, welche Krankheiten der bereits mit sich herumträgt. Unabhängig von all dem, das haben wir in anderen Filmen gesehen, wenn wir zum Beispiel in diesem herrlichen Mate-Film, wo die Mate-Flasche herumgereicht wurde in einem vorherigen Panel. Ja, unabhängig davon gibt es Momente der Stilisierung und der Anerkennung von dem, was man Arbeitskultur nennen kann, in dem das Produkt selber eine entscheidende Rolle spielt. Und sei es für uns noch so marginal. Und sei es die Putzkolonne. Ja, und sei es die saubere Stadt, an der die Putzkolonne arbeitet. Ich lasse mal die Konsumenten außen vor, weil sie uns nicht so interessieren, aber auch Manager haben selbstverständlich zu einem Produkt, das das Ergebnis von Arbeit ist, eine wertschätzende Einstellung und die besteht im Gegensatz zu den Arbeitern darin, dass man jeden Wert eines Arbeitsproduktes daraufhin betrachtet, wie er geändert werden kann, um mit geringeren Kosten und eventuell höherer Qualität einem anderen Kreis von Kunden auch noch angeboten zu werden. Ja, der Manager, das Management, ist dasjenige, was jeden Wert auf seine Variierbarkeit hin betrachtet. Das kommt natürlich in diesen Filmen hier nicht vor, ist aber für das, was wir aus welchen Gründen auch immer Kapitalismus nennen, ein ganz zentraler Punkt. Ja. Organisation, dazu sage ich nicht viel, weil das ein großes Thema wäre, das man ausbauen müsste. In Organisationen werden die Dinge, als das Ergebnis von Arbeit werthaft, die interessanterweise parallel gleichzeitig das Ergebnis von Blocking Action und Getting Action sind, wie das Harrison White, ein Netzwerktheoretiker, mal genannt hat. Eine Organisation ist eine Einrichtung, die 99% dessen, was die Mitarbeiter einer Organisation tun könnten, verhindern, damit das 1%, das man braucht, sichergestellt werden kann. Ja? Normalerweise achten wir nicht darauf, dass die Mitarbeiter einer Organisation, nicht nur das Management, nicht nur die Geschäftsführung, sondern jeder Mitarbeiter der Organisation damit beschäftigt ist, die Kollegen daran zu hindern, auf Ideen zu kommen, die man nicht brauchen kann. Ja? Aber das ist der Alltag der Organisation. Und nur vor dem Alltag der Organisation können die Routinen, die man tatsächlich braucht, gefördert werden. Das heißt, es werden laufend alle möglichen Werte, die interessant sein könnten. Stellen Sie sich vor, da sind 15 Leute zusammen, da sind 50 Leute zusammen, es gibt Organisationen, da sind 50.000 Leute organisierbar, was die alles an Werten produzieren könnten. Ja? Das wird routinemäßig und laufend und mit großer Treffsicherheit verhindert, damit einige wenige Werte, auf die diese Organisation sich nicht geeinigt hat, sondern die das historische Ergebnis der Etablierung dieser Organisation sind, produziert werden können. Also jeder Wert ein Kontrast zu einem Horizont von nicht produzierten Werten. Was dann natürlich kein Wunder ist, oder dann ist es natürlich kein Wunder, dass die Gesellschaft auf Organisationen schaut und sich fragt, warum haben wir diese großartigen, effizienten Einrichtungen, wenn die das nicht produzieren können, was wir wirklich brauchen, zum Beispiel ökologisch saubere Produktion. Und drittens, und jetzt müsste ich eigentlich das kleine 1x1 sozusagen noch kleiner schrauben, diese Funktionssysteme, wie die Wirtschaft, die Politik, das Recht, die Kunst, die Wissenschaft, die Religion, die Massenmedien, die allesamt, wenn man nachschaut, wird man etwas finden, die allesamt ihre eigene Auffassung von Werten haben. Ja? Die Wirtschaft, ja, das ist das, was einem natürlich zuerst einfällt, die Wirtschaft sucht nach Werten, und zwar nur nach Werten, die man derart verknappen kann, dass man sie regelmäßig produzieren kann. Ja, weil die Wirtschaft kann nur verkaufen, was andere für knapp halten. Also muss man Werte finden, die so verknappt werden können, dass sie durch Produktion hergestellt werden können und unter dieser Bedingung von den Kunden, die diese Dinge für knapp halten, und wir wissen, was das alles für Dinge sind, die für knapp gehalten werden und möglicherweise so knapp gar nicht sind, gekauft werden. Ja? Also die Wirtschaft ist nicht eine, nicht eine Einrichtung, um gleichsam der knappen Natur, der sparsamen Natur, der geizigen Natur die wenigen Dinge abzuluxen, die sie zu bieten hat, sondern sie ist, und das wissen wir von Marx, sie ist genau das System, die Wirtschaft ist genau das System, das den gesamten Bereich der erreichbaren, der verfügbaren Welt daraufhin abscannt, was könnten wir wie verknappen, um es werthaft verkaufen zu können. Zum Beispiel gute Luft, ja, wenn man die verknappt, weiß man, dass man in der Schweiz trotz des Wechselkurses immer noch zum Urlaub fahren muss. Die Politik, was macht die Politik? Die Politik bemüht sich um den Ausgleich der sachlichen, zeitlichen und sozialen Differenz der Wertschätzung zwischen Arbeit und Kapital. Das heißt, sie sucht laufend nach Güterklassen, die von dieser Wirtschaft, wie ich sie gerade beschrieben habe, eben nicht produziert werden. Das sind dann die öffentlichen Güter, die von der Politik finanziert durch die Steuern finanziert werden. Sie sucht nach Zeithorizonten, die eventuell nicht bedient werden, schaut sich einen Wirtschaftsbereich an, sieht, dass dort von Kunden für knapp gehaltene Güter unter den Bedingungen der Verschmutzung von Umwelt, das heißt des riskierenden Gefährdens von nachhaltigen Möglichkeiten der Regeneration der Gesellschaft, produziert werden und interveniert. Ja, die Politik bringt eine zweite Kodierung von Werten ins Spiel, um die erste Kodierung, wenn man diese Reihenfolge beibehalten möchte, der Wirtschaft zu kontrollieren. Es geht natürlich auch genau umgekehrt. Die Wirtschaft schaut sich an, welche Dinge von der Politik für sinnvoll gehalten werden, zum Beispiel Sonnenenergie, ja, und geht dann dort hinein und stellt fest, so knapp ist das gar nicht, wie man vorher dachte. Das Recht ist ein unglaublich interessantes System, das hier noch bisher wenig vorkam. Es behandelt Werte, indem es Exklusionsrechte und Inklusionszugriffe sicherstellt. Ja, Hernando de Soto, ein wunderbarer Ökonom aus Lateinamerika, hat das in den letzten Jahren immer wieder wiederholt, dass vor allem die Wirtschaft im Westen darauf beruht, rechtliche Formen dafür zu finden, was man wem, wann und wie kaufen und verkaufen kann. Ohne diese rechtlichen Formen, ohne das Sichern von Exklusionsrechten und Inklusionszugriffen, das heißt der Markierung einer Sphäre, in der man erstmal etwas produzieren kann, bevor man es dann auf den Markt bringt, findet den Großteil der Wertproduktion in unserer Gesellschaft gar nicht statt. Die Kunst beklagt den mangelnden ästhetischen Sinn für die produzierten Werte. Das kann sie, ja. Und offeriert, vertreten durch Kunstvermittler natürlich, offeriert Wahrnehmungs- und Kreativitätsschulungen. Ein komplett anderer Blick auf Werte, ja, der natürlich einen Schritt in die Richtung geht, in die wir hier alle gehen wollen, nämlich was sagt uns die Wahrnehmung über das, was unsere Bedürfnisse in dieser Gesellschaft produziert haben. Die Wissenschaft bemüht sich um eine eigene Werttheorie, unabhängig von dem, was ich jetzt hier erzähle. Zum Beispiel Gary S. Beckers, wunderbar elegante Produktionstheorie von Werten, die zeigen kann, dass Werte nur dann produziert werden, wenn die bereits zitierten individuellen Nutzenkalküle abhängig von zeitlichen und sozialen Nutzeneinschätzungen dazu führen, diese entsprechenden Werte nachzufragen. Da sind also Werte abhängig von der Produktion, sowohl auf der Produktions- wie auf der Konsumentenseite. Nur ein Beispiel. Die Religion versucht, zusätzliche Heilsprämien auf die Produktion jener Werte zu setzen, die als gottgefällig und kirchenkompatibel gelten. Auch das kann sie. Ja. Und die Massenmedien suchen nach Wertkonflikten, um Täter und Betroffene unterscheiden und Sachverhalte skandalisieren zu können. Keine schöne Welt, letzte Kommentare. Wo bleiben da die Werte der Gesellschaft? Für die Werte der Gesellschaft gibt es Semantiken des Fortschritts, der Dekadenz, der Diversität und der Nachhaltigkeit, die den Überblick zu behalten versuchen und die diese Semantiken diesen auseinanderfallenden Interaktionen, Organisationen und Funktionssystemen eine Sprache bieten, auf die man sich immerhin fallweise einigen kann, um das eine oder andere, was man für wertvoll hält, von dem einen oder anderen, was man für weniger wertvoll hält, unterscheiden zu können. Und damit beschließe ich meine Ausführungen. Vielen Dank.